Sie hören eine Sendung von DRS2.
Plötzlich hatten sie genug, die Isländerinnen und Isländer. Als das Parlament zu Beginn dieses Jahres nach einer 6-wöchigen Weihnachtspause erstmals wieder zusammenkam, fand es dieses nicht für erforderlich, die schwellende Finanz- und Wirtschaftskrise zu thematisieren. Dies ließ die Wut der gebeutelten Menschen überschäumen. Während Wochen ließen Tausende von Demonstranten die wichtigsten Institutionen des Landes, den Sitz der Regierung, das Parlament sowie die Notenbank nicht mehr in Ruhe. Der Grund der Aufruhr, die Menschen hatten jegliches Vertrauen in die verantwortlichen Politiker und Staatsbeamten verloren. Vor dem isländischen Parlament, dem Altingi, traf ich in einer politisch sehr heißen, temperaturmäßig aber sehr kalten Nacht einen Mann aus Nordisland, der eigens für die Proteste in die ferne Hauptstadt Reykjavik gekommen war.
I know two couples that are going broke just because of what somebody else did in this society, the bankers, and that's coming on top of their loans. We are paying for their sins, you could say so. So people who could easily pay their debts before and had planned everything, now the inflation, the taxes.
But is that the fault of the politicians?
Obviously. The politicians made the system that's coming crumbling down now. The debts on each person in this country, yeah. Baby and grown up, is about 6 million. Yeah. Per person to pay. How are we supposed to pay that? That's impossible.
And what is the solution now then?
That's a good question.
Der vielleicht etwa 45 Jahre alte Mann erzählte mir, dass viele Menschen wegen der Finanzkrise ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt worden seien und dass sie über alle Ohren hinaus verschuldet seien. Die Schuldigen seien die unverantwortlichen Banker. Und auf meine Frage, weshalb er nicht gegen diese Banker protestiere, sondern gegen die Politiker in Regierung und Parlament, sagte er, dass es die in Island geführte Politik war, welche den Bankern ihr unverantwortliches Tun erst ermöglicht haben. Und was ist nun die Lösung, fragte ich. Eine gute Frage, meinte der Mann aus dem nordisländischen Ísafjörður. Doch blenden wir einige Monate zurück. Anfang September des vergangenen Jahres befand sich Island wirtschaftlich und politisch scheinbar ganz oben. Das gut 100.000 Quadratkilometer große Land mit nur gerade gut 320.000 Einwohnern galt laut der UNO als das Land der Welt mit der besten Lebensqualität und dem größten Wohlstand. Der Internationale Währungsfonds kam in seinen regelmäßigen Analysen zwar zum Schluss, dass die kleine, aber mächtige isländische Volkswirtschaft des Landes große Risiken eingegangen sei, die Fundamente der isländischen Wirtschaft aber sehr stabil seien. Schließlich kannte auch das Selbstvertrauen der Isländerinnen und Isländer kaum noch Grenzen. Als die Handballnationalmannschaft des Landes bei den Olympischen Spielen in Peking die Silbermedaille holte. Bei einer rauschenden Party für mehr als 50.000 Menschen traten all jene, die auf der Nordatlantikinsel Rang und Namen haben, auf und ließen sich gemeinsam mit den Silbermedaillenhandballer überschwänglich feiern. Dazu gehörten der Präsident, der Regierungschef, der Notenbankdirektor und viele Banker. Das Geld war auf Island in den vergangenen Jahren geflossen in unglaublichen Mengen. Denn der Finanzplatz hatte aus der einstigen sehr abgeschotteten Fischereination einen wichtigen Bankenplatz gemacht, der am Ende 10-mal so viel Mittel umsetzte wie das einheimische Bruttoinlandprodukt. Die bedeutendsten isländischen Finanzhäuser wie Kaupthing, Glitnir und Landsbanki waren vor einigen Jahren genau zu dem Zeitpunkt auf den Globalisierungszug aufgesprungen, als sich die Weltwirtschaft durch Darlehen auf Darlehen zu finanzieren und zu wachsen begann. Die isländischen Geldschneeballen wurden bald zu Lawinen, welche in nah und fern aufzukaufen begannen, was es aufzukaufen gab. Ganz unabhängig davon, ob es sich um ein Luxuswarenhaus in London, eine Fluggesellschaft in Deutschland oder ein Medienkonzern in Dänemark handelte. Die furchtlosen Finanzwikinger vom Polarkreis kannten keine Skrupel, bis zu dem Tag, an dem Mitte September 2009 an der Wall Street die Lichter ausgingen und Investmenthäuser wie Lehman Brothers von einem Tag auf den anderen dicht machen mussten.
Góðir landsmenn, verkefni stjórnvalda og næstu dögum skýrt. Að koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist ef íslensku bankarnir verða óstarfhæfir, það stormin af okkur. Guð blessi Ísland.
Der Auftritt des kreidenbleichen damaligen Ministerpräsidenten Geir Horte am 6. Oktober 2008 vergisst auf Island niemand mehr. Wir stehen vor dem Staatsbankrott, unser Volk steht vor schweren Zeiten. Gott möge Island behüten, sagte Horte und kündigte die Verstaatlichung sämtlicher Großbanken des Landes an, deren umfassendes Auslandgeschäft so schnell wie möglich abgewickelt werden sollte. Der Crash war eine Tatsache. Fast alle Isländerinnen und Isländer hatten noch im letzten Jahr günstige Darlehen in ausländischen Währungen aufgenommen, um diese mit Gewinn in Island verzinsen zu lassen und um teure Immobilien oder Autos zu kaufen. Nun kehrte sich der Spieß um. Auch gut betuchte Isländer standen nun plötzlich mittellos da. Schlimmer noch, plötzlich hatten sie große Schulden, die sie mit der in den Keller abgestürzten isländischen Krone nicht mehr bedienen konnten. Doch trotz der schnell wachsenden öffentlichen Einsicht, dass es sich bei den Folgen der globalen Finanzkrise um eine für Island sehr existenzielle Krise handelt, waren zunächst weder die Regierung noch das Parlament oder die Notenbank fähig, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Zu groß war die Dynamik der Krise, zu ausgesetzt die Situation des isländischen Finanzsektors und zu ineinander verwoben die privaten Interessen der wichtigsten Banker mit jenen der führenden Politiker und Beamten. Auf diesem Hintergrund entstand Ende des letzten Jahres eine alle Bevölkerungskreise umfassende Protest- und Demokratiebewegung, die vom Schriftsteller und Musiker Hörður Torfason angeführt wurde.
Allar Reykjavík verið að vinna að alls konar úrbætum, úrbótum og lausnum við erum.
15 Samstagnachmittage lang versammelte der streitbare Musiker eine wachsende Zahl von Menschen auf dem Aurvöllur, dem zentralen Platz der isländischen Hauptstadt. Die wichtigsten Forderungen der Bewegung waren, die Regierung muss zurücktreten. Das Parlament muss neu gewählt werden, der Notenbankchef muss abgesetzt werden und die noch zu Zeiten der dänischen Kolonialzeit geschriebene isländische Verfassung muss vollständig revidiert werden. Die Stimme des Volkes, so nannte Hörður Torfason seine Bewegung, wurde aber zunächst nur bedingt gehört. Und als dann das isländische Parlament nach 6-wöchigen Weihnachtsferien erstmals wieder zusammenkommen wollte und sich weigerte, mit den Folgen der Finanzkrise auch nur auseinanderzusetzen, hatten die Menschen genug. Trommeln, Pfeifen, Lagerfeuer und jede Menge Schneeballen verwandelten die Innenstadt der isländischen Hauptstadt zu einem Tollhaus. Nicht alle Demonstrierenden waren gleich aktiv, wie etwa dieses vornehm angezogene Paar, das sich in der Menge ansprach.
Yes. Are you here to protest or just to look about the protest?
Both.
So you are also protesting, yeah?
We are also protesting.
But you're not singing and...
Leave that to the younger people.
Why are you protesting then?
Because the government hasn't been doing anything about the situation. Not being... nothing effective.
But what would you wish that they do?
Change at least the board of the central bank.
Ja, sagten sie, auch sie wollen protestieren. Das Singen und Tanzen überließen sie jedoch der jüngeren Generation. Doch die Regierung habe versagt und müsse zumindest die Führung der Notenbank auswechseln. Für eine Politik der kleinen Schritte und bescheidenen Reformen war es nun aber zu spät geworden. Das begannen nun selbst viele Verantwortliche innerhalb der führenden Organisationen und Institutionen einzusehen, wie etwa der Sprecher der isländischen Unabhängigkeitspartei, Palli Heimisson. Ich traf ihn einige hundert Meter von den wichtigsten Schauplätzen der Protestbewegung entfernt, im Parteihauptquartier Valhöttl. Allerdings glaubte und hoffte Heimisson zunächst noch darauf, dass es seine Partei schon richten werde und dass das Volk auf jene Kraft zu warten bereit wäre, die Island seit der Unabhängigkeit vor gut 60 Jahren regiert hatte.
Irgendeine Erneuerung wird verlangt und es muss einfach geschehen, um das Volk zu beruhigen, um damit wir weitermachen können, damit wir in die Zukunft sehen, also können. Also das ist klar. Also das ist, wie das passieren wird, kann ich eigentlich nicht sagen. Und ich denke, auch das Volk hier im Land wartet auf unser Parteitag.
Doch auch dafür war es nun zu spät. In den Straßen und auf den Plätzen des Landes kursierten Gerüchte von Geldschiebereien zwischen Bankern, Politikern und Chefbeamten, die noch kurz vor der Verstaatlichung des Bankensektors durchgeführt worden waren. Vor dem Parlamentsgebäude traf ich eine junge Frau, die sich schwer über den Mangel an Moral und Verantwortlichkeit der führenden Politiker beklagte. Sie erklärte zudem, dass internationale Experten schon lange vor einem Zusammenbruch des isländischen Bankensektors gewarnt hatten, aber niemand zuhören wollte.
I'm appalled by the lack of morals in the government, and that no one takes responsibility for anything, and like foreign specialists have been telling us the banking system would always fall, and it, even with no international crisis.
Tatsächlich hatten sich in den vergangenen Jahren die Warnsignale gehäuft, die auf die Gefahren des übergroßen Bankensektors in Kombination mit einer sehr kleinen Währung, der isländischen Krone, und eine sehr aggressive Inflationsbekämpfung durch die Zentralbank warnten. In den letzten Jahren hatten die vom früheren Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Unabhängigkeitspartei David Otson geleitete Zentralbank die Leitzinsen immer wieder nach oben korrigiert. Heute liegen sie bei knapp 20%, was Hypotheken in isländischer Währung zu einer sehr teuren Angelegenheit machen und in der Baubranche nach dem Ausbruch der Finanzkrise zu einem Totalstopp geführt hat. Für den Präsidenten des isländischen Arbeitgeberverbandes, Vilhjálmur Egilsson, war deshalb schon vor einigen Wochen klar, dass sich die Lage weiter verschlimmern würde und deshalb radikale Maßnahmen zu ergreifen seien.
It will become worse in the sense that we still have to see, or yet to see, a lot of defaults and a lot of restructuring of companies. Our assessment here was that and would sort of ride through the storm, but 30% were so indebted that they would need restructuring and there would be defaults.
Vilhjálmur Egilsson beklagte sich über die Inaktivität der verstaatlichten Banken, welche eine schnelle Rekonstruktion der schwer angeschlagenen isländischen Wirtschaft bremsen. Dieses Problem, so das ehemalige Parlamentsmitglied der Unabhängigkeitspartei, hinge jedoch mit der engen personellen Verknüpfung auf der Nordatlantikinsel zusammen. Im Februar dann kam es doch noch zum große Reinemachen auf Island. Zunächst warf der konservative Regierungschef Geir Horte sein Handtuch hin. Dann trat die bürgerliche Koalitionsregierung zurück. Schließlich wurde auch noch Notenbankchef David Oddsson per Gesetz aus Amt und Würden verdrängt und mit einem aus Norwegen stammenden Banktechnokraten ersetzt. Thank you. 60 Jahre nach der Unabhängigkeit erlebt Island in diesem Frühjahr die Stunde Null. Alle bisherigen Rezepte werden nun überdacht. Die Demokratie des Landes soll neu erfunden werden. Die weltbekannte isländische Sängerin Björk macht sich nun stark dafür, dass Island möglichst bald der Europäischen Union beitritt und den Euro als Währung übernimmt. In Reykjavik hat mit Jóhanna Sigurðardóttir die erste offen homosexuelle Politikerin das Amt einer Ministerpräsidentin übernommen. Ende April sind die Isländerinnen und Isländer aufgefordert, das Parlament des Landes neu zu wählen. Chancen und Möglichkeiten allenthalben, doch die Lage ist schwierig, wie der Politikwissenschaftler Reinir Johannesson betont.
We have to give more power to the nation, to have a say in legislation. There's many ways to do that, that they can collect signatures and then they will have the power to present something for the parliament. Direct yeah. Democracy, I think we have to...
Für Reinir Johannesson, der an der isländischen Universität in Reykjavik isländische und internationale Politik lehrt, steht nun im Vordergrund, dass das Land direkt demokratische Reformen, wie die Einführung einer Gesetzesinitiative und eines obligatorischen Verfassungsreferendums durchführt. Solche Volksrechte würden, so der Politikfachmann, es in Zukunft schwieriger machen, dass einige wenige Personen ein ganzes Land in den Ruin führen können. Die Mitte-Links-Übergangsregierung von Jóhanna Sigurðardóttir, welche das Land in den kommenden Wochen bis zu den Wahlen vom 25. April führen wird, will nun deshalb noch vor diesem Urnengang den Entwurf einer umfassenden Verfassungsrevision vorlegen, die das Land demokratischer machen soll.
Forsendan fyrir því að við getum farið í ýmsa brýnar efnahagsaðgerðir þar að ná þessu máli fram og við getum ekkert beðið með það og framsóknarmönnum það mjög vel kunnugt og ég vissi ekki annað en að þeir væri áfram að...
Ísland müsse aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und dürfe nie mehr vergessen, dass das Land für alle Menschen da sei und nicht nur für einige Superreiche, sagt Jóhanna Sigurðardóttir, die mit großem Abstand populärste Politikerin des Landes. Sie begann ihre Berufslaufbahn als Stewardess der isländischen Fluggesellschaft Iceland Air und engagierte sich später gewerkschaftlich, bevor sie vor über 30 Jahren ins isländische Parlament, das Alþingi, gewählt wurde.
Þessi skýrsla sem ég vona á miðvikudaginn yrði notaði sem fyrirsláttur í það að afgreiða ekki málið og ég ger mér auðvitað ekki alveg grein fyrir hvað hér býr að baki en þetta er...
Island müsse sich nun ernsthaft überlegen, ob das bisherige europapolitische Arrangement auch für die Zukunft des Landes genügend stark sei, sagt die sozialdemokratische Ministerpräsident Jóhanna Sigurðardóttir. Wie die Schweiz, so ist Island heute Mitglied der Europäischen Freihandelszone EFTA und zusätzlich des Europäischen Wirtschaftsraumes EWR. Mitte April will die neue Regierung von Jóhanna Sigurðardóttir einen Europabericht vorlegen, der die unterschiedlichen Optionen darlegen und die Grundlage für eine umfassende Europadebatte bilden soll, die noch in diesem Jahr zu einer Volksabstimmung über die Einreichung eines Beitrittsgesuches enden könnte. Aus Sicht des Sprechers der Unabhängigkeitspartei, Páli Heimisson, bleiben jedoch stichhaltige Gründe bedeutsam, die gegen eine baldige Mitgliedschaft Islands in der EU sprechen.
Sehr viele sind für eine Behandlung mit der Europäischen Union, weil sie wissen wollen, was für Ausnahmen oder sozusagen Island bekommen könnte. Aber die meisten meinen auch, dass Island nicht in der EU beitreten sollte. Also das in der Partei ist die Mehrheit dafür, dass Island schon so Island ist und nicht ein Mitglied in der Europäischen Union.
Für einen weiteren isländischen Sonderweg in der Europafrage spricht insbesondere die Fischereiwirtschaft, in der Island heute eine kleine Großmacht ist. Im Rahmen der gemeinsamen EU-internen Fischereipolitik könnte das Land diese Stellung verlieren, weil dann auch die großen spanischen und portugiesischen Trawlerflotten in den reichen Gewässern rund um Island herum ihre Netze auswerfen könnten. Für eine baldige Mitgliedschaft spricht hingegen ganz klar die Frage nach der Zukunft der isländischen Krone, wie Arbeitgeberpräsident Egilson betont.
The main reason for this debate coming up so strongly now is the currency. and the fact that the currency is very weak, the interest rates are very high, inflation is very high, means that the currency itself is uncompetitive.
Weil unsere eigene Währung so schwach geworden ist, wird uns nun klar, welche Vorteile eine EU-Mitgliedschaft haben könnte. Gleichzeitig, so unterstreicht der Vorsitzende des isländischen Arbeitgeberverbandes, sind die Nachteile, insbesondere für die Fischerei, natürlich die gleichen geblieben. Als Teil des EWR und der Schengener Passunion müssen die Isländerinnen und Isländer schon heute, wenn sie in den EU-Raum oder auch in die Schweiz fahren, keinen Pass oder Identitätskarte mehr bei der Einreise vorzeigen. Viele jüngere Menschen überlegen sich nun deshalb, ob sie ihr Glück nicht einmal außerhalb der Insel suchen wollen. Ólöf Gottsdóttir ist Chefin des isländischen Bevölkerungsamtes und hat die Einwanderungs- und Auswanderungstrends im Auge.
Different groups. Some of them are going to emigrate, some of them are going to stay. And even though I presume that the number or the relative share of immigrants in Iceland will decline now during 2009, we will not come down to the same levels we were in the late 1990s. Because many of those people have actually settled and they will try to sort of make their living in Iceland.
Bereits haben mehrere tausend polnische Immigranten, die im Verlaufe der jüngsten Boomjahre in den Nordatlantik kamen, Island wieder in Richtung europäisches Festland verlassen, sagt Ólöf Gottsdóttir. Mit einem sehr umfangreichen Verlust an Personen in Schlüsselpositionen, einem Braindrain, wie es jüngst zum Beispiel die baltischen Staaten erlebt haben, rechnet die Demografin Gottsdóttir aber trotzdem nicht. Der Grund, die Lebensqualität in Island wird ihrer Ansicht nach schon bald wieder steigen. Ganz Unrecht mag Ólöf Gottsdóttir tatsächlich nicht haben, denn die Isländer sind es sich aus der Geschichte gewohnt, aus Krisen und Katastrophen, wie sie etwa wegen des plötzlichen Verschwindens von Fischbeständen oder nach schweren Vulkanausbrüchen entstanden sind, wieder aufzurappeln. Und bereits gibt es Anzeichen, dass sich das Land auf innovative Art und Weise auf seine traditionellen Stärken zurückbesinnen möchte, wie die Chefin des isländischen Designzentrums Sorey Vilhelmsdottir betont.
Inspired from nature. That's probably something that describes it best. And playfulness also, because it has a lot of humor. And what is probably, if you talk about the clothes design or fashion design, then that's very practical. You know, we are very practical here because of the weather and everything. So I think that's probably the main.
Wir sind sehr stark von der Natur beeinflusst, haben viel Humor und haben Sinn fürs Verspielte, sagt Sorey Vilhelmsdottir, die mit Blick auf das Design von isländischen Kleidern zudem auf die oft sehr praktischen Lösungen hinweist. Mit gezielten Aktivitäten möchte nun ihr Büro, das vom Staat unterstützt wird, junge und etablierte Designer auf der Insel dazu ermuntern, den Kopf nicht einfach wegen der Finanzkrise hängen zu lassen, sondern neue Ideen und Konzepte zu entwickeln.
So now we feel that there is a lot of people who are not working there anymore, who have a lot of experience, good education, and they really want to work with designers. So that is really good. So we get a lot of people who have a business background into design.
Die Finanzkrise hat, so die Chefin des isländischen Designzentrums, auch etwas Gutes. Denn nach dem Zusammenbruch der Finanzbranche gibt es viele sehr gut ausgebildete Menschen mit vielen Ideen, die wieder bereit sind und bereit sein müssen, sich für eine Idee ganz einzusetzen, statt einfach fette Gehälter einzustreichen. Der Optimismus macht sich aber nicht nur in der Geschäftswelt langsam aber sicher bemerkbar. Auch in jenen Kreisen, die sich im letzten Winter am radikalsten für einen Umbruch in der isländischen Gesellschaft eingesetzt hatten, herrschen nun erste Frühlingsgefühle. Die Aktivistin Eva, die sich selbst als Anarchistin bezeichnet, beschreibt das so.
I think it could be really easy to have a very democratic society when we are so small, but as soon as few people get too much power, the danger.
In diesem kleinen Land sollte es nicht so schwierig sein, ein gutes, bürgernahes, demokratisches System aufzubauen. Die Proteste des vergangenen Winters haben gezeigt, welches Potenzial in dieser Bevölkerung stecke, sagt Eva. Auch im Medienbereich des Landes hat die Finanzkrise ihre Spuren hinterlassen und zu einer massiven Neustrukturierung geführt. Die frühere Chefredaktorin der Tageszeitung «Fire tive stunder», Eva Björg Elendsdottir, erzählt.
Ich habe sehr viele Avisen «Fire tive stunder» und dann blieb ich niederlacht einen Tag im Oktober. Und hele Redaktionen fick Bescheid um das, da wir satt und schrieb.
Meine Zeitung wurde von einem Tag auf den nächsten eingestellt. Deshalb habe ich nun eine eigene Internetzeitung gegründet, die Smygan heißt, zu Deutsch Schlupflocht, sagt Eva Björk. Probleme, gute Mitarbeiter zu finden, hat Eva Björk Elendsdottir keine, denn rund 40% aller Journalistinnen und Journalisten sind gegenwärtig arbeitslos. Und sind deshalb bereit, auch zu einfachsten Konditionen und ohne großen Lohn in der neuen Internetzeitung mitzuarbeiten. Und so geht die Neuerfindung Islands in allen Bereichen des Lebens, der Wirtschaft und der Politik gegenwärtig weiter. Wie und wer das Land nach den Wahlen von Ende April regieren wird, ist eine völlig offene Frage. Wann und auf welche Weise der wirtschaftliche Absturz überwunden werden kann, ist eine andere Frage. Einzig die Fischereiwirtschaft hat nach dem Abzug der Finanzwikinger bereits wieder ihren traditionellen Status als wichtigstes Fundament zurückgewonnen. Die schwache isländische Krone trägt dazu bei, dass sich isländischer Dorsch und Heilbutt so gut verkaufen wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Größere Probleme hat sich das Land jedoch mit dem Beschluss eingebrockt, in den kommenden Jahren auch den umstrittenen Walfang wieder in großer Skala aufzunehmen. Das schafft im Ausland mindestens ebenso große Probleme wie etwa die im Rahmen des schweizerischen Bankengeheimnisses geduldete Steuerhinterziehung. Kein anderes Land der Welt wurde so schnell und so radikal vom globalen Finanzsturm des vergangenen Winters erfasst wie Island. Nun hat aber Island umgekehrt die Möglichkeit, sich als erstes wieder aufzurappeln. Und zwar nicht, indem es sich durch die Krise irgendwie durchmogelt, sondern indem die Isländerinnen und Isländer wirkliche Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit ziehen. Und letztlich die Verantwortlichen des Absturzes, die Banker, die Politiker und die zuständigen Chefbeamten, zur Rechenschaft ziehen. Die schwersten Folgen der Krise haben aber auf Island jene Bürgerinnen und Bürger zu tragen, die in den letzten Monaten und Wochen alles verloren haben und nun von Tag zu Tag schauen müssen, wie sie zu essen und zu einem Dach über dem Kopf kommen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.